willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de.
Stell dir mal vor, du könntest deine Arbeitswoche komplett frei gestalten. Wie würde die aussehen? 40 Stunden, 30, vielleicht 20? Genau um diese Freiheit, also die Freiheit bei der Arbeitszeit, ist in Deutschland gerade eine ziemlich hitzige Debatte entbrannt.
Absolut hitzig. Und es geht um einen Vorstoß, das Recht auf Teilzeitarbeit einzuschränken, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und da fällt immer wieder dieses eine Stichwort: Lifestyle-Teilzeit.
Genau, ein Kampfbegriff, muss man schon fast sagen.
Okay, lass uns das heute mal für dich auseinandernehmen. Wir beleuchten, was hinter dieser Forderung steckt, welche Argumente dafür und dagegen sprechen und was das alles für deine eigene Karriereplanung bedeuten könnte.
Und wir werden sehen, dass die Realität der meisten Teilzeitarbeitenden mit diesem Bild vom entspannten Lifestyle herzlich wenig zu tun hat. Also fangen wir mal ganz vorne an. Der Kern der Sache ist ein Vorschlag aus dem Wirtschaftsflügel der CDU.
Genauer gesagt von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, kurz MIT.
Richtig. Und die wollen einen Antrag einbringen mit dem Titel »Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit«. Das Ziel ist also, Teilzeit soll nur noch aus, Zitat, besonderen Gründen möglich sein.
Wobei man hier die Begrifflichkeit schon genau anschauen muss. Mit Lifestyle-Teilzeit sind explizit nicht die Menschen gemeint, die wegen Kindererziehung oder der Pflege von Angehörigen weniger arbeiten.
Das sagen sie zumindest.
Ja, das ist die offizielle Sprachregelung. Es zielt auf diejenigen, die ihre Stunden reduzieren, um ganz bewusst mehr Freizeit zu haben.
Und dieser Vorschlag, der findet ja auch Unterstützer. Zum Beispiel hat der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, angemerkt, dass Menschen, die freiwillig weniger arbeiten, auch weniger in die Sozialsysteme einzahlen.
Aber trotzdem die vollen Leistungen in Anspruch nehmen. Das ist das Kernargument.
Genau. Ist da nicht ein Punkt dran, den man zumindest ernst nehmen muss, auch wenn er ihm die Wortwahl vielleicht nicht gefällt?
Es ist ein Punkt, der eine große Debatte anstößt. Aber um das einzuordnen, müssen wir uns vielleicht erstmal die aktuelle Situation ansehen.
Die Faktenlage.
Genau. Es gibt in Deutschland ja ein Gesetz, das Teilzeit- und Befristungsgesetz, das Arbeitnehmern grundsätzlich ein Recht auf Teilzeit gibt. Also, ich kann nicht einfach morgen zu meinem Chef gehen und sagen, so, ab morgen nur noch 20 Stunden. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Die Bedingungen sind klar geregelt. Du musst länger als 6 Monate im Unternehmen sein und der Arbeitgeber muss mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigen.
Okay, das schützt also schon mal die ganz kleinen Betriebe.
Richtig. Und eine Ablehnung ist nur aus dringenden betrieblichen Gründen möglich. Und das ist eine hohe Hürde. Das heißt nicht nur, ich finde keinen Ersatz, sondern da müssen Arbeitsabläufe schon massiv gestört werden.
Die Unternehmen sind also eigentlich schon geschützt?
Im Grunde ja. Bestehende Gesetze schützen die Unternehmen bereits.
Und hier wird es jetzt wirklich interessant, wenn wir uns die Zahlen ansehen. Laut Statistischem Bundesamt lag die Teilzeitquote in Deutschland 2024 bei 29,1%. Aber schau dir mal die Verteilung an.
Die ist entscheidend. Bei Frauen liegt die Quote bei fast der Hälfte, nämlich 48,6%.
Fast die Hälfte.
Während sie bei Männern nur 11,7% beträgt. Das ist ein gewaltiger Unterschied.
Moment mal, das sind über 35% Unterschied.
Exakt. Und dieser Unterschied ist ein so starkes Indiz dafür, dass es bei Teilzeit oft eben nicht um eine reine Lifestyle-Entscheidung geht.
Sondern?
Es spiegelt die nach wie vor total ungleiche Verteilung von Sorgearbeit wider, also Kinderbetreuung und Pflege zwischen den Geschlechtern.
Und vor dem Hintergrund wirkt der Vorschlag natürlich anders.
Er wirkt zumindest so, als würde er die Realität vieler Menschen ignorieren.
Das bringt uns zur Kritik. Die kommt natürlich auch prompt und heftig. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt wirft den Befürwortern vor, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden. Ihr Gegenvorschlag ist ja auch interessant. Statt Rechte zu beschneiden, sollte man lieber in bessere Qualifikation und höhere Produktivität investieren. Was eine wichtige Frage aufwirft, wäre eine Einschränkung überhaupt das richtige Mittel gegen den Fachkräftemangel?
Genau das ist die ökonomische Kernfrage. Und da warnt zum Beispiel der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, ganz klar davor.
Warum? Auf den ersten Blick klingt das doch logisch. Mehr Leute arbeiten mehr Stunden, also mehr Arbeitskraft.
Ja, die Rechnung scheint einfach. Aber Fratsche hat die Sorge, dass eine solche Einschränkung dazu führen könnte, dass manche Menschen dem Arbeitsmarkt komplett den Rücken kehren.
Ach so, dass sie dann gar nicht mehr arbeiten?
Genau. Das Ergebnis wäre dann nicht mehr, sondern sogar weniger Arbeitskraft. Der Fachkräftemangel würde sich also noch verschärfen. Ein klassischer Boomerang-Effekt.
Okay, das ist ein starkes Gegenargument.
Und dieser Mangel ist ja real. Das Institut der deutschen Wirtschaft prognostiziert für das Jahr 2027 eine Lücke von 728.000 Fachkräften.
Wow.
Und das vor allem in sozialen Berufen, Pflege, Erziehung. Genau da, wo der Druck ohnehin schon riesig ist.
Also was bedeutet das alles für die Menschen, die in Teilzeit arbeiten? Es sind oft sehr handfeste, zwingende Gründe, oder?
Ja, absolut. Zwei Hauptfaktoren sind da einfach entscheidend. Erstens die Kinderbetreuung. Ein Klassiker.
Leider ja.
In vielen Regionen Deutschlands fehlen schlicht Kita-Plätze und verlässliche Betreuungsangebote. Ein Vollzeitjob ist dann oft organisatorisch gar nicht möglich.
Und das zweite große Thema?
Die Pflege von Angehörigen. Wir werden eine immer älter werdende Gesellschaft. Die Verantwortung für die Pflege lastet auf den nachfolgenden Generationen.
Und einen Vollzeitjob neben dieser Sorgearbeit zu stemmen, ist für die meisten kaum zu schaffen.
Genau. Teilzeit ist da oft der einzige Weg, um überhaupt berufstätig bleiben zu können, ohne selbst auszubrennen.
Was mich zurück zu diesem Vorwurf bringt, Teilzeitkräfte würden die Sozialsysteme ausnutzen.
Ja, das ist faszinierend, weil das Argument das Solidaritätsprinzip komplett verkennt. Unsere Systeme sind ja genau darauf ausgelegt, dass sie für alle Einzahler gleiche Leistungen bieten, unabhängig von der Höhe des Einkommens.
Das ist ja die Grundidee einer solidarischen Krankenversicherung zum Beispiel.
Eben. Und man darf ja auch nicht vergessen, wer wegen Teilzeit weniger in die Rentenkasse einzahlt, bekommt später auch eine entsprechend geringere Rente.
Klar.
Es ist also kein Geschenk. Die Konsequenzen trägt man am Ende selbst.
Okay, also anstatt über Verbote zu sprechen, könnte man das Problem ja auch von einer ganz anderen Seite angehen.
Absolut.
Was wäre, wenn wir uns auf die konzentrieren, die gerne mehr arbeiten würden?
Genau hier liegt ein riesiges, aber oft ungenutztes Potenzial. Viele, die in Teilzeit sind, würden ihre Stundenzahl gerne aufstocken, aber sie scheitern an den Rahmenbedingungen.
Und was sind da die größten Hürden?
Die bereits erwähnte fehlende Kinderbetreuung und bezahlbare Pflegeangebote. Das ist Hürde Nummer eins.
Und die zweite?
Die Unternehmen selbst. Oft werden gar keine Möglichkeiten angeboten, von einer Teilzeit auf eine Vollzeitstelle zu wechseln. Man spricht da auch von der Teilzeitfalle.
Also einmal drin, immer drin?
Überspitzt gesagt, ja. Es gibt oft kein echtes Rückkehrrecht.
Der Hebel liegt also vielleicht gar nicht darin, die Freiheit der Arbeitnehmer zu beschneiden?
Sondern darin, die Hürden für diejenigen abzubauen, die mehr arbeiten wollen und können. Das wäre ein konstruktiver Ansatz, der auf Anreize statt auf Zwang setzt.
Fassen wir das mal zusammen. Die Forderung, die sogenannte Lifestyle-Teilzeit abzuschaffen, ist eine provokante Antwort auf den Fachkräftemangel.
Sehr provokant. Aber sie greift wahrscheinlich zu kurz, weil sie die komplexe Lebensrealität von sehr, sehr vielen Menschen ignoriert.
Vor allem von Frauen.
Vor allem von Frauen, ja. Wenn diese Debatte aber am Ende dazu führt, dass wir ernsthaft darüber sprechen, wie wir die Bedingungen für alle verbessern können.
Zum Beispiel durch einen massiven Ausbau der Betreuungsinfrastruktur.
Genau. Dann hätte sie vielleicht sogar etwas Gutes bewirkt. Dann wäre sie der vielleicht etwas ungeschickter Anstoß für eine längst überfällige Diskussion gewesen. Und was bleibt für dich zum Nachdenken? Vielleicht diese Frage. Anstatt zu überlegen, wie wir Menschen zu mehr Arbeit verpflichten können, sollten wir uns nicht vielmehr fragen, was wir als Gesellschaft und als Unternehmen tun müssen, damit jeder genauso viel arbeiten kann, wie er oder sie es gerne möchte?
Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazin-Podcasts hier auf stellenmarkt.de.